HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Eine Welle von Atemwegserkrankungen erfasst derzeit insbesondere Kinder. Dies führt zu einer sehr hohen Nachfrage nach fiebersenkenden Medikamenten wie Ibuprofen oder Paracetamol. Auch bei manchen Medikamenten für Erwachsene hatte es zuletzt Lieferengpässe gegeben. Die Bundesregierung will als Reaktion das Vergaberecht ändern. Und das ist alles eine Frage des Preises. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat schon gefordert, die Krankenkassen sollten nicht länger gezwungen sein, Medikamente und Wirkstoffe dort einzukaufen, wo sie am billigsten sind. Aber all das hilft in der akuten Situation nicht weiter. HR-Inforeporter Lars Hofmann hat sich hier bei uns mal umgehört.
In der Arnsburg-Apotheke in Frankfurt-Bornheim herrscht schon am Vormittag reger Betrieb. Viele Menschen sind erkältet. Mittel gegen Fieber, Husten oder Schnupfen sind im Moment besonders gefragt, sagt Apotheker Holger Seifert. Aber
im Prinzip fehlt alles durch die Bank weg. Ne? Das sind also jetzt ganz akut die Fiebersäfte für Kinder. Anfang des Jahres das Brustkrebsmittel Tamoxifen, wo es auch keine Alternative gab. Aber das sind auch Insuline, das sind gängige Schmerzmittel, Herz-Kreislauf-Präparate. Ganz viele Antibiotika sind nicht zu bekommen.
Nicht nur Apotheken, auch Hausärzte, Kinderärzte und Kliniken haben Schwierigkeiten, an Medikamente zu kommen. Holger Seifert betreibt insgesamt 4 Apotheken und ist auch Vorsitzender des Hessischen Apothekerverbandes. Er sagt, das Problem sei nicht neu.
Also wir haben jetzt zum ersten Mal natürlich auch die Situation, dass es freiverkäufliche Arzneimittel trifft, und Hustensaft oder eben auch die Fiebersäfte für Kinder. Aber das, was wir jetzt in Zeiten von Corona und jetzt auch aktuell haben, das gab es also zumindest in meiner 30-jährigen Berufslaufbahn noch nicht.
Für Apotheker Holger Seifert steht fest, was die Probleme sind. Viele Medikamente und Wirkstoffe werden nur noch in wenigen Ländern und von wenigen Herstellern produziert und kaum noch hierzulande.
Nicht umsonst werden 80% aller Arzneimittel in Deutschland mittlerweile in China und Indien produziert. Und insofern hat sich die Lage halt drastisch verschlechtert.
Da kann es schon reichen, wenn es in einem einzelnen Werk Probleme gibt. Oder wenn in einzelnen Regionen und Fabriken in China wegen Corona-Lockdowns nicht gearbeitet werden darf oder Container in Häfen liegen bleiben.
Natürlich kann man jetzt nicht die gesamte Produktion wieder nach Deutschland oder in die EU verlagern. Aber lebenswichtige Medikamente wie zum Beispiel Krebsmittel, auch verschiedene Antibiotika, hochdosierte Schmerzmittel, da sollte man sich schon Alternativen überlegen, dass man eben nicht von 2 oder 3 Lieferanten weltweit abhängig ist.
Gerade Menschen, die regelmäßig Medikamente brauchen, hören schon seit einiger Zeit in der Apotheke, dass ihre Mittel oft nicht vorrätig sind. Eine ältere Frau hat das gerade erst erlebt. In ihrer Stammapotheke habe es nicht einmal ein Ersatzmedikament gegeben.
Ja, ich nehme gegen hohen Blutdruck Tabletten und die hole ich immer in der gleichen Apotheke. Und habe ich gedacht, die bieten kein anderes, sonst kriegt man ein anderes Produkt angeboten. Nix. Aber ich habe dann in einer anderen was bekommen.
Ein anderer Mann hat da seine ganz eigene Strategie.
Ich kriege jetzt momentan noch alles, beziehungsweise habe ich mir so ein halbes Jahr als Vorrat. Ne?
Ein Vorrat für ein halbes Jahr. Apotheker Holger Seifert kann das verstehen. Warnt allerdings davor, Medikamente zu horten.
Wir kennen das ja vom Toilettenpapier in Corona-Zeiten. Wenn jeder hamstern würde, haben halt die anderen nichts mehr. Aber ganz klar, nicht auf die letzte Tablette zum Arzt gehen und sich ein neues Rezept holen, sondern so, dass man wenigstens vielleicht so, sagen wir mal, für 2, 3 Wochen noch ausreichend versorgt ist, damit dann auch genügend Zeit ist, falls das Medikament nicht verfügbar ist, nach Alternativen zu suchen.
Engpässe bei Medikamenten, das war unser Reporter Lars Hofmann mit hessischen Stimmen dazu. Vor 3 Monaten ist die junge Iranerin Jina Mahsa Amini kurz vor ihrem 23. Geburtstag durch Polizeigewalt in ihrem Heimatland gestorben. Die Frau mit kurdischen Wurzeln war von der iranischen Sittenpolizei inhaftiert worden, weil ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß saß. Seitdem gibt es im Iran heftige Proteste, die gewaltsam unterdrückt werden. Die Iraner selbst nennen es eine Revolution, die von außen unterstützt wird. Auch von Hessen aus. Nina Michalk hat Protestierende in Frankfurt besucht.
Wir schreien jeden Tag gegen die Islamische Republik.
Wir haben geweint, erster Tag, jetzt reicht.
Jeden Tag stehen Iranerinnen und Iraner vor dem Generalkonsulat ihres Landes in Frankfurt. Vor einer wachsenden Zahl an Zelten, die aufgereiht in der eisigen Kälte stehen. Hier schlafen Hungerstreikende, denen sich immer mehr Menschen anschließen. Ehsan Abbasi hat mit dieser extremen Form des Protests vor mehr als 3 Wochen begonnen Wie geht es ihm?
Mein Körper ist ein bisschen kalt geworden, ein bisschen schwach, aber immer noch geht.
Ein Krankenpfleger untersucht aus eigenem Antrieb die Hungernden täglich. Die Stadt will Amtsärzte schicken. Gerade hat jemand wegen der Kälte ein Wohnmobil besorgt. Auch Said Tayev hungert seit fast 2 Wochen.
Jede Sekunde unsere Junge, unsere Kinder im Iran geschossen. Ich wollte etwas machen. Das ist eine Revolution, das ist eine Renaissance im Iran.
Das sind keine Proteste mehr. Es ist eine Revolution, so sagen es alle hier. Und alle anderen sollen es hören. Vor allem auch die, die da drinnen im Generalkonsulat sitzen, sagt Mohedin Naqshbandi und zeigt aufs Gebäude.
Die Leute, die da drinnen sind, alle gehören zum Geheimpolizei im Iran. Keiner von denen ist Politiker. Seit 43 Jahren. Und hier sitzen die Terroristen. Und wir müssen hier im Kalten, die Leute müssen fast sterben.
Naqshbandi kritisiert vor allem auch europäische Politiker und redet sich in Rage. Immer noch habe Europa diplomatische Beziehungen mit einem Regime, das Terroristen in aller Welt finanziere und jeden Tag das eigene Volk töte. EU-Sanktionen seien gut, aber die iranischen Vertretungen müssten weg, sagt auch Herish Derakhshan. Er fordert von Deutschland,
härter an die Sache ranzugehen, ja? Die diplomatischen Wege mit der islamischen Regierung zu kappen, die Abkommen zu kappen und das als terroristische Einheit zu listen. Das wäre effektiv.
Ortswechsel nach Frankfurt-Sachsenhausen. Auch hier wird protestiert, nur anders. Eher leise und mit Kindern. Kraniche werden hier gefaltet. 1001er sollen es werden. Das Projekt hat die Chinesin Yu Liqiang ins Leben gerufen.
In Japan wird besagt, wenn man 1000 Kraniche faltet, wird ein Wunsch erfüllt. Dann haben Kunststudentinnen aus einer Universität im Iran das getan und ihren Wunsch darauf geschrieben für Freiheit. Und ich habe diese Aktion auf sozialen Medien gesehen. Ich wollte gerne den Menschen aufrufen, hier die Kraniche zu falten.
Auch zu Hause kann jeder Kraniche falten und sie zu Sammelstellen in Frankfurt schicken. 40 Tage lang wird die Aktion gehen, bis Anfang Januar. Dann soll es eine Ausstellung geben. Wieder zurück zu den Hungerstreikenden vor dem Generalkonsulat. Nasrin Jalali war die einzige Frau, die mithungern wollte. Sie musste aufgeben. Aber sie ist trotzdem jeden Tag da. Und das sei nichts im Vergleich zu den Menschen in Iran, die vor gezückten Waffen stünden und sagen,
bring mich um, ich habe nichts zu verlieren. Hauptsache meine Brüder und meine Schwester nach mir können in Freiheit leben und das zählt. Also das motiviert uns, wir kämpfen für Freiheit.
Und sie wollen es so lange tun, bis ihr Ziel erreicht ist, der Sturz des iranischen Regimes.
Protest gegen das iranische Regime auch bei uns in Hessen. Reporterin Nina Michalk hat mit Protestanhängern in Frankfurt gesprochen. Die Frau über 60, die keine Anstellung findet, oder der Vermieter, der keine Kinder in der Wohnung haben will. Das sind praktische Beispiele für Altersdiskriminierung. Vieles geschieht dabei aber auch im Kopf. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat jetzt dazu eine neue Studie vorgestellt. Der Befund, es gebe eine Vielzahl negativer Stereotype und fragwürdiger Rollenklischees gegenüber Seniorinnen und Senioren. Aber was genau ist Altersdiskriminierung? Reporterin Sandra Winzer erklärt uns das anhand von Beispielen aus Hessen.
Altersdiskriminierung. Dieses Wort stammt 2006 erstmals im Rechtschreibduden. Die Bedeutung? Diskriminierung aufgrund fortgeschrittenen Alters. Jens-Peter Kruse, der stellvertretende Vorsitzende der BAKSO, Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, sagt, Altersdiskriminierung ist aber viel mehr.
Im Grunde genommen Ausdruck einer mangelnden Wertschätzung des Alters überhaupt in unserer Gesellschaft.
Johannes Karatanasis, Koordinator des Antidiskriminierungsnetzwerks Hessen, sagt, ob jung oder alt, sei dabei egal.
Grundsätzlich kann das Lebensalter immer eine Rolle spielen, auch in beide Richtungen. Beispielsweise nenne ich die Benachteiligung von BerufsanfängerInnen oder die Schwierigkeiten für junge Eltern, mit kleinen Kindern Wohnraum anzumieten.
Diskriminierung aufgrund des Lebensalters steht an 4. Stelle der häufigsten Anfragen der Antidiskriminierungsstelle, sagt Jens-Peter Kruse von der BAKSO. Nachteile im Alter bei Autoversicherungen und im Gesundheitswesen gehörten dazu.
Wenn Sie 65 werden und sich ein neues Auto kaufen, dann erleben Sie plötzlich eine ziemlich starke Erhöhung der Versicherungspreise. Auch dann, wenn Sie 55 Jahre überhaupt nicht einen Unfall verursacht haben.
Versicherungen begründen das mit einer Risikokalkulation, müssen diese aber seit 1995 nicht mehr offenlegen. Die BAKSO sagt, das wäre notwendig.
Weil wir den Verdacht haben, dass die Versicherungen Mehreinnahmen haben von circa 500 Millionen.
Diskriminiert im Alter fühlen sich oftmals auch Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. HR-Moderatorin Susan Atwell äußerte sich hierzu bereits öffentlich im HR-Fernsehen.
Also du bekommst in dem dem Moment viele Likes und viel Lob, wenn du jünger aussiehst, als du bist. Und in dem Moment, wo sich eine Frau so zeigt und man ihr ansieht, wie alt sie ist, wird sie oft abgewertet.
Jens-Peter Kruse von der BAKSO betont, wichtig sei auch, dass Betroffene Altersdiskriminierung selbst erkennen.
Viele ältere Menschen sagen, wenn man sie fragt, fühlen sie sich diskriminiert, sagen zunächst nein, weil sie selbst, wenn man so will, diese negativen Altersbilder schon internalisiert haben. Wenn man einen Augenblick sich mit ihnen unterhält, dann sagen sie, oh ja, da haben sie eigentlich recht. Das war eigentlich nicht richtig, wie man mit mir da umgegangen ist.
Altersdiskriminierung, was ist das eigentlich genau? Unsere Reporterin Sandra Winzer hat uns darüber aufgeklärt. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Im Rheingau, da war es in der Nacht zu Donnerstag kalt genug, um Eiswein zu lesen. 2 Nächte lang muss es dafür mindestens -7 Grad im Weinberg sein, so schreibt es das Weingesetz vor. Da kann man als Winzer nur hoffen und bangen, dass es klappt und dass es sich auch lohnt, im Herbst noch Trauben hängen zu lassen. Reporterin Birgitta Söhling ist sehr früh aufgestanden, um bei der Eisweinlese dabei zu sein.
Schere, Handschuhe, was braucht ihr?
Sabrina Schach teilt Scheren, Handschuhe und Bütten aus. Ihre Leute haben sich warm eingemummelt. Es ist klirrend kalt, früh um 4 am Hallgartener Händelberg. Hier hat das Weingut Meine Freiheit aus Österreich-Winkel im Herbst noch Trauben hängen lassen. Jetzt ist es soweit, freut sich die Kellermeisterin.
Teilweise doch ein bisschen aufregend auf meine erste Eisweinlese.
Ein knappes Dutzend Lesehelfer verteilt sich jetzt im Weinberg. Ein Generator brummt im Hintergrund, um hier etwas Licht zu machen.
Wir müssen ja was sehen, also es ist stockdunkel, hier einfach mitten in den Weinbergen in Hallgarten. Und wir haben ein paar Strahler und jeder von uns hat Stirnlampen an, dass wir natürlich auch die ganzen Trauben dann finden.
An manchen Stellen waren die Wildschweine schneller und haben die Folie schon abgerissen, in der die Trauben seit September gehüllt waren. Die sehen natürlich nicht mehr prall und goldgelb aus, sondern sind mittlerweile violett und eingeschrumpelt. Doch es sind noch genug da und die Qualität stimmt auch.
Man sieht es halt hier, es sind ein paar ganz, ganz gesunde, die sind natürlich ganz, ganz wertvoll. Da sind ein paar natürlich auch trotzdem dabei mit Edelfäule.
Auf den Reben glitzert der Raureif. Sascha Marksamen hat keine Nacht mehr durchgeschlafen, seit die Temperaturen in den Keller gerutscht sind, sondern ist durch seine Weinberge gestapft, um zu messen, ob die magische Grenze von -7 Grad erreicht ist. Der ehemalige Investmentbanker hat sich 2010 als Quereinsteiger mit seinem Weingut Meine Freiheit selbstständig gemacht.
Er war schon nervös jetzt, weil wir haben am Dienstagnacht schon gehofft und gewartet. Und sie gehen dann schon raus und sagen, lohnt sich der ganze Aufwand oder lohnt er sich nicht? Ja? Das entscheidet alles die Natur.
Viel abschneiden muss man hier nicht mehr. Die Stiele sind so mürbe, dass die Trauben von selbst in die Folie purzeln und nur noch abgesammelt werden müssen. So tiefgefroren, wie sie jetzt sind, kommen sie im Weingut auf eine kleine Kälte, wo sie ganz schonend gepresst werden. Das dauert mehrere Stunden.
Das bisschen Flüssigkeit, was da drin ist, der konzentrierte Zucker, der läuft unten ab. Das ist wie so eine Art Likör. Und der läuft dann runter und wird dann weiterverarbeitet.
Der Eiswein wird als Rarität in kleine Flaschen abgefüllt und gerne als Dessert serviert. Es ist eine Glückssache. Gerade mal 4 Rheingauer Weingüter haben in diesem Jahr darauf spekuliert. Für Sascha Marksamen eine Herzensangelegenheit.
Der Geschmack, es ist einfach quasi wie so ein Zuckerlikör mit ganz wenig Alkohol. Und dieses Gefühl zu wissen, man hat es einfach im Winter gelesen, so in Anführungszeichen, wie es früher war.
Eisweinlese im Rheingau, eine ganz schöne Glückssache, doch es hat funktioniert und Reporterin Birgitta Söhling hat uns davon erzählt. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und die Sendung gibt's übrigens auch wie immer auf hrinforadio.de zu hören.